Vater, danke für den Tag, danke für die Gemeinschaft, danke für das schöne Essen, was du uns beschert hast. Danke jetzt auch für das Wort kommt und die Andacht. Amen. So. Jetzt kommt mal ein Psalm 63. Ja, ein Psalm von David, als er in der Wüste war, in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott. Frühe suche ich dich. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser. Gleich wie ich dich angeschaut habe im Heiligtum, um deine Macht, um deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen. Also werde ich dich preisen während des meines Lebens, meine Hände aufheben in den Namen, in deinen Namen. Von den Mark und Fett wird gesättigt werden meine Seele, und mit jubelnden Lippen loben wir den Mond. Wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager über dich sinne, in den Nachtwachen, denn du bist mir zu Hilfe gewesen. Und ich werde jubeln im Schatten deiner Flügel. Meine Seele hängt dir nach. Es hält mich aufrecht deine Rechte. Jene aber, die nach meinem Leben trachten, um es zu verderben, werde ich hineingehen in die untersten Örter der Erde. Und wird sie preisgeben der Gewalt des Schwertes. Das Teil der Schakale werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott. Es wird sich rühmen ein jeder, der bei ihm schwört. Denn der Mund der Lügenregner wird verstopft werden. So, wie passen die Lieder schon mal schön dazu waren. Aber auch wie gehe ich mit Sonnen, passt alles wunderbar rein. Wie gehe ich mit Zorn um?
Ach so.
Was alles mit alles wunderschön umschrieben. Wir jammern bei jedem bisschen. Und manchmal ist die Lösung so nah.
Wir
machen es halt uns kompliziert. Wenn ich weiß, ich habe einen oben, der, wo ich mich unter die Fliege stellen kann, und da bin ich sicher, und dann kann ich beten, kann meine ganze Brustlast abladen. Und nee, auch den Schritt. Unsere Augen sind manchmal so verblendet durch andere Sachen, dass wir die Lesung manchmal ja nicht sehen.
Stimmt. Ja, weil wir abgelenkt sind im Ganzen.
Wie Jörg mit seinem Handy?
Ich dir gleich, wie er mit Zorn umgeht.
Nee, wenn man weiß, da Davids Geschichte kennt, Hut ab. Das war das Wort zum Sender. Jetzt übergebe ich an.
Okay. Wir waren stehen geblieben, letztens in Kapitel 47, ne?
Ja.
Wir hatten die ersten 10 Verse gelesen und hatten gesehen, wie die Familie von Josef jetzt bei ihm ankommt. Dann wollen wir erstmal das Kapitel zu Ende lesen und schauen, was Josef für die Ägypter noch getan hat.
Ich glaube, Jörg möchte lesen.
Ja.
Ab Vers 11, ne?
Ja. Und Josef schaffte seinem Vater und seinen Brüdern Wohnung und gab ihnen ein Besitztum in dem Lande Ägypten. Im besten Teile des Landes, im Lande Ramses. So wie der Pharao geboten hatte. Und Josef versorgte seinen Vater und und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot nach Zahl der Kinder. Und es war kein Brot im Lande, denn die Hungersnot war sehr schwer. Und das Land Ägypten und das Land Kanaan verschmachteten vor Hunger. Und Josef brachte alles Geld zusammen, das sich im Lande Ägypten und Kanaan vorfand, für das Getreide, das man kaufte. Und Josef brachte das Geld in das Haus des Pharao. Und als das Geld im Lande Ägypten und Kanaan ausging, da kamen alle Ägypter zu Josef und sprachen: Gib uns Brot. Warum sollen wir denn vor dir sterben? Denn das Geld ist zu Ende. Und Josef sprach: Gebet euer Vieh her, und ich will euch Brot geben um euer Vieh, wenn das Geld zu Ende ist. Da brachten sie ihr Vieh zu Josef, und Josef gab ihnen Brot um die Pferde und um das Kleinvieh und um das Rindvieh und um die Esel. Und so ernährte er sie mit Brot um all ihr Vieh im selbigen Jahre. Als selbiges Jahr zu Ende war, da kamen sie im zweiten Jahre zu ihm und sprachen: Wir wollen es meinem Herrn nicht verhehlen, dass da das Geld ausgegangen ist und der Besitz des Viehs an meinen Herrn gekommen, nichts mehr übrig bleibt von meinen Herrn als nur unser Leib und unser Land. Warum sollen wir vor deinen Augen sterben? Sowohl wir als auch unser Land. Kaufe uns und unser Land um Brot. So wollen wir und unser Land des Pharaos Knechte sein. Und gib Samen, dass wir leben und nicht sterben und das Land nicht Wüste werde. Und Josef kaufte das ganze Land Ägypten für den Pharao. Denn die Ägypter verkauften an jeder sein Feld, weil der Hunger sie drängte. Und so ward das Land dem Pharao. Und das Volk, das versetzte er in die verschiedenen Städte. Von einem Ende der Grenze Ägyptens bis zu ihrem anderen Ende. Nur das Land der Priester kaufte er nicht. Denn die Priester hatten ein Bestimmtes von dem Pharao und sie aßen ihr Bestimmtes, das der Pharao ihnen gab. Deshalb verkauften sie ihr Land nicht. Und Josef sprach zu dem Volke: Siehe, ich habe euch euer Land heute für den Pharao gekauft. Siehe, da ist Samen für euch und besäet das Land. Und es soll geschehen mit dem Ertrage, dass ihr den fünften dem Pharao gebet. Und die vier Teile sollen für euch sein, zur Saat des Feldes und zur Speise für euch und für die, welche in euren Häusern sind. Und zur Speise für eure Kinder. Und sie sprachen: Du hast uns am Leben erhalten. Möchten wir Gnade finden in den Augen meines Herrn, so wollen wir des Pharao Knechte sein. Und Josef legte es dem Lande bis auf diesen Tag als Satzung auf, dass dem Pharao der Fünfte gehöre. Nur das Land der Priester allein ward nicht dem Pharao. Und Israel wohnte in dem Lande Ägypten, im Lande Gosen. Sie machten sich darin ansässig und waren fruchtbar und mehrten sich sehr. Und Jakob lebte im Lande Ägypten 17 Jahre. Und der Tage Jakobs, der Ende der Jahre seines Lebens, waren 147 Jahre. Und als die Tage Israels herannahten, dass er sterben sollte, da rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm: Wenn ich doch Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lege doch deine Hand unter meine Hüfte und erweise Güte und Treue an mir. begrabe mich doch nicht in Ägypten. Wenn ich meinen Vätern liegen werde, wenn ich mit meinen Vätern liegen werde, so führe mich aus Ägypten und begrabe mich in ihrem Begräbnis. Und er sprach, ich werde tun nach deinem Worte. Da sprach er, schwöre mir. Und er schwur ihm. Und Israel betete an, Moment, na geh weg da. Und Israel betete an zu den Häupten des Bettes.
Okay. Danke erstmal für das Lesen von dem Kapitel. Was erzählt uns das Kapitel zuerst?
Es war wie immer ein großer Hungersnot.
Ja.
Die Leute hungerten. Das Geld war aus, so verkauften sie ihr Vieh an Josef. Andern ja wie er noch war, auch das Vieh hinüber, also verkauften sie ihr Land, außer das von den Priestern. Weil das ja der Pharao irgendwie was weiß ich. Aber Josef hat nie in den Sinn, wie sagt man heute, Kapitän, dann denkst du, jetzt haben wir das Land, ich hab da jetzt, glaube ich, das nicht. Er hat in dem Sinn nie dann, hat das Land auch. Wie soll man sagen? Er hat es praktisch. Warum macht er? Er wollte die Leute am Leben erhalten. Er wollte aber in dem Sinne auch keinen Gewinn draus machen. Was jeder normale Geschäftsmann heute gemacht hätte. Ihm war es noch wichtig, das hat er fest, was bei uns eigentlich der 10. ist, hat er da auch als Satzung dann gemacht. Im 5. Teil von Dings für den Pharao, alles andere ist eben dann halt für die zum Essen, Sehen und am Weiterleben.
Ist das nicht von dir recht? Ist das nicht von dir recht, was da passiert?
Es kommt immer darauf an, wie man das sieht.
Na, ich frage ja, ob es von dir recht ist.
Ich sehe da in dem Sinne eigentlich keine Ungerechtigkeit. Ja, Josef macht das ja alles unter das. Er kann ja auch Gottes Plan.
Und nur weil er Gottes Plan kannte, konnte er den Vorrat auch veröffentlichen.
Naja, ob das ungerecht ist, was haben Sie denn selber dazu gesagt im Vers 25? Fanden die das ungerecht? Fragen ja zu ihm was dazu.
Ja, du hast uns am Leben erhalten, möchten wir Gnade finden in den Augen meines Herrn. So wollen wir des Pharao Knechte sein.
Das okay. Ist doch im Prinzip das Gleiche wie Gott hat uns erschaffen, deswegen gehören wir ihm. Weil er uns erschaffen hat, deswegen gibt es eine gewisse Liebe. Und er hat sie am Leben erhalten. Wo wären sie gewesen ohne ihn? Wären schon längst tot. Es wird sie nicht mehr geben, es wird keine Nachkommen mehr geben. Also sind sie dankbar. Ne?
Warum hat er sie erst in die Städte verlegt, um ihnen dann nachher wieder Land zuzuteilen? Gibt da eigentlich keinen großen Sinn, oder?
Ich denke mal, du wirst es uns gleich erklären.
Okay.
Ich weiß es, weil du es gelesen hast. Wusste es vorher auch nicht. Also der Fruchtenbaum hat dazu geschrieben, er hat sie erstmal von ihrem Land in die Stadt geholt, damit ganz klar war, das Land gehört euch nicht mehr. Und dann hat er sie als Pächter auf ihr eigenes Land zurückgeschickt und damit mit diesem, ich bin erstmal davon runter, ist das ins Bewusstsein reingekommen, wahrscheinlich mehr als wenn man es nur gesagt hätte. Ne? Außerdem waren sie ja jetzt erstmal näher dran an der Versorgung.
In der ägyptischen Mythologie gibt es einen Pharao, den man zeitlich nicht zuordnen kann. dem man nur positive zuspricht. Unter anderem schreibt man über diesen Pharao, und die meisten Bibelgelehrten sind der Meinung, dass damit eigentlich Josef gemeint ist, dass der, bevor ihn das Land ausgeteilt hat, dafür gesorgt hat, dass das Land mit Wasserrinnen durchzogen wird. Sodass der Nil nicht nur diesen Hauptfluss hat und die natürlichen Flüsse, sondern der hat Gräben anlegen lassen.
Nebenarme.
Ja, Kanäle.
Solche Kanäle. Und dadurch wurde das Land fruchtbarer. Und deswegen ist es sinnvoll, die erstmal alle runterzuholen, um diese Kanäle anzulegen, um dann neu abzustecken. Und nicht zu sagen, das war mal rein, sondern neu abzustecken für jeden gleich viel. Also hat der Josef hier etwas getan, was sie für die Ägypter zum Nutzen auswirkte. Also nicht nur von der Überschwemmung des Nils Nutzen trugen, sondern eben durch diese künstlichen Kanäle.
Hast du das gelesen?
In einer Kommentare.
Bei den Komischen?
Ja? In allen, ich habe mehrere gelesen, okay. Keine Ahnung. Dann zum Ende des Kapitels lesen wir, dass der Jakob Josef ruft, und was möchte er von dem Josef?
Er möchte nicht in Ägypten begraben werden.
Warum nicht? Ich ziehe doch da genauso wie dort, wenn man tot ist.
Nein, er möchte wieder zurück genau in die Hütte, wo die anderen alle sind.
Fahren.
Armen Schwesen auf dem Feld. Komm jetzt nicht auf den Namen.
Die Höhle von Machpelah. Hm.
Da war eine Höhle. Wer hatte die gekauft?
Das war glaube ich, warte mal. War ich schon mal.
Abraham. Hm. Abraham hatte die gekauft, als Sarah gestorben war. Hm. Richtig? Eine Höhle mit einem Stück Feld dazu. Übrigens, diese Höhle gibt es heute noch, ne? Da steht...
Schon drin gewesen?
Ne,
der war noch nicht in Israel. Aber Lori und Daniel waren schon mal... Ist das so noch?
Im letzten Vers... Da steht in den meisten Bibeln zu Haupten des Bettes. Und dann steht in der Elberfelder Studienbibel nach anderer Vokalisation über seinem Stabe.
Ja, das habe ich gerade, das heißt... Hat das mit Israel, also schwöre, schwur,
nein. Nee, das mit Ta.
Hm?
Ein Wort später, mit Ta.
Oh, das ist ja böse. Was steht denn da? Das ist ja pfui.
Mit Ta, Bettes, ja.
Da steht ja sogar Sarg. Polsterbank, Seen, Ruhebett, Lager, Sarg.
Ne, bei mir steht da schwöre Schwur, Israel, Bett des Häupten.
Ja, bei Bett,
du musst bei Bett nochmal draufklicken,
dann stehen da noch mehr Übersetzungen.
Ah ja, jetzt habe ich es. Ja, Ruhebett des Lagers.
Im Hebräischen steht da natürlich nur MTTH. Das I und das A, wenn man die einfügt, dann ergibt es das Bett. Wie kommt man denn auf die Idee, dass es doch der Stab gewesen sein könnte?
Ja, man kann ja sehen, Stab steht für vieles.
Wolltest du lesen, den Kommentar?
Was ist
das? Warum man zu Stab kommt?
Ja, bei Fruchtbaum ging es darum, dass Jakob oder Josef einer von beiden den benutzt hatte zum Laufen.
Ja.
Bin ich falsch.
Bisschen bei welchen?
Hebräer 11.
Hebräer, wo sind die?
Im Neuen Testament.
Hebräer.
Nach den Briefen.
So, habe ich schon Absatz.
Hebräer. Auf Ballad.
11. Da muss ja irgendwas mit dem Stab kommen.
Ja, ich suche es gerade.
soll. Ne, dazwischen. Sterbend 21. Ich glaube, segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über die der Spitze seines
Stabes. Ja, das ist auch das, was ich vielleicht auch so meinte, wie beim Armee. Bei Armee gibt es einen Stab, der entscheidet. Sag mal, das ist ein Stab.
Der Stab, mit dem der Hirtenstab ist seine Gemeinde. Yes. Und da in Hebräer derselbe Begriff mit Stab übersetzt wird, nehmen viele und sagen, wahrscheinlich ist dann Stab die richtige Übersetzung.
Stock, Wander, Stocki, Stock, Stecken, Pute. Herrscherstab, das ist, was er meinte.
Genau, der Herrscherstab. Aber nicht der Stab, der Heeresstab. Der besteht aus mehreren Leuten. Sondern der Stab in Form von
Stock. Knüppel.
Ich glaube, den hattest du doch gemeint, ne? Das Zepter, oder was hattest du gemeint? Ja, ne? So hatte ich dich auf jeden Fall verstanden.
So.
So, jetzt sehen wir wieder.
In der 1. Mose 48. Noch eine kleine Geschichte.
Und es geschah nach diesen Dingen, dass man nach dem Josef sagte, siehe, dein Vater ist krank. Und er nahm seine beiden Söhne, Manasseh und Ephraim mit sich. Kann ich selber lesen.
Nicht rein.
Mit sich. Und man berichtete dem Jakob und sprach, siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Und Israel machte sich stark und setzte sich aufs Bett. Und Jakob sprach zu Josef, Gott, der Allmächtige erschien mir in Zulus im Lande Kanaan und er segnete mich und sprach zu mir, siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich mehren und dich zu einem Haufen Völker machen und ich will diesem Lande deinen Samen nach dir zum ewigen Besitztum geben und nun deine beiden Söhne, welche ich dir im Land Ägypten geboren sind, ehe ich zu dir nach Ägypten kam, soll mein sein. Ephraim und Manasseh sollen mein sein, wie Ruben und Simeon. Aber dein Geschlecht, das du nach ihnen gezeugt hast, soll dein sein. Nach den Namen ihrer Brüder sollen sie genannt werden in ihren Erbteilen. Denn ich, als ich aus Badan kam, starb Rahel bei mir im Lande Kanaan auf dem Wege, als noch eine Strecke Landes war, um nach Ephrat zu kommen. Und ich begrub sie da selbst auf dem Wege nach Ephrat. Das ist Bethlehem. Und Israel sah die Söhne Josefs und sprach, wer sind diese? Und Josef sprach zu seinem Vater, das sind meine Söhne, die Gott mir gegeben hat. Da sprach er, bringe sie doch zu mir her, dass ich sie segne. Die Augen Israels waren schwer vor Alter. Er konnte nichts sehen. Und er führte sie näher zu ihm. Und er küsste sie und umarmte sie. Und Israel sprach zu Josef, ich hatte nicht gedacht, dein Angesicht wieder zu sehen. Und siehe, Gott hat mich sogar deinen Samen sehen lassen. Und Josef führte sie von seinen Knien heraus und beugte sich auf sein Angesicht zur Erde nieder. Und Josef nahm sie beide, Ephraim mit seiner Rechten zur Linken Israels und Manasseh mit seiner Linken zur Rechten Israels, und führte sie näher zu ihm. Und Israel steckte seine rechte Hand aus und legte sie auf das Haupt Ephraims. Er war aber der Jüngere. Und seine linke auf das Haupt Manasses. Er legte seine Hände absichtlich also. Denn Manasseh war der Erstgeborene. Und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaac gewandelt haben. Der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin bis auf diesen Tag. Der Engel, der mich erlöst hat von allen Übel, segnet die Knaben und in ihnen werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaac. Und sie sollen sich mehren zu einer Menge inmitten des Landes. Und als Josef sah, dass seine Väter seine rechte Hand auf das Haupt Ephraims legte, war es übel in seinen Augen. Und er fasste seines Vaters Hand, um sie von dem Haupt Ephraims hinwegzutun, auf das Haupt Manasses. Und Josef sprach zu seinem Vater, nicht also mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene, lege deine rechte Hand auf sein Haupt. Aber sein Vater weigerte sich und sprach, ich weiß, mein Sohn, ich weiß es, auch er wird zu einem Volke werden, auch er wird groß sein, aber doch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er, denn sein Samen wird eine Fülle von Nationen werden. Und er segnete sie am selbigen Tage und sprach, und hier wird Israel segnen und sprechen, Gott mache dich wie Ephraim und wie Manasse. Er setzte Ephraim vor Manasse. Und Israel sprach zu Josef, siehe, ich sterbe und Gott wird mit euch sein und euch das Land, euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Und ich gebe dir einen Landstrich über deine Brüder hinaus, denn ich von der Hand der Amoriter genommen habe, mit meinen Schwertern und mit meinen Bogen.
Danke.
Bitte, bitte.
Erzählt, um was geht's hier?
Hätte er nie gedacht, dass er Josef überhaupt noch mal überhaupt sieht. Mhm. Ist ja nicht nur, dass er jetzt ihn gesehen, nur ihn gesehen, sondern auch den Nachkommen von ihm.
Okay. Und?
Segnet die beide und man macht aber auch natürlich nicht da. Der eigentliche Erstgeborene wird auf die rechte Seite gestellt, sondern der Jüngere. Mhm. Aber das hat man ja auch so ähnlich, auch da war ja bei
Isaac
und
Jakob und Esau.
War das ja auch so ähnlich, bloß mit einem anderen.
Interessantes Spiel, was hier passiert. Ne? Er ist genauso blind in dem Moment wie sein Vater. Er muss fragen, wer welcher Sohn ist. So wie sein Vater damals fragen musste. Warum segnet er den Kleineren und nicht den Älteren? Erster Linie.
Weil er hat den Samen direkt von vieler Nation.
Ja, hier wird gesagt, dass er es nicht versehen war, weil er schlecht sehen konnte, sondern er sagt, ich weiß.
Er
macht es bewusst. Isaac hat es gemacht, weil er getäuscht worden war, aber Jakob segelt bewusst den Jüngeren. Sagt er hier. Wer spornt ihn dazu an? die Jüngeren zu segnen. Wir haben hier eine Situation, die Rebecca nicht abwarten konnte.
Ach, das ist Abraham und das spannt denen alles an Abraham und diese und jenes.
Gott hatte dafür gesorgt, dass er den Jüngeren segnet, weil der weiß, wie das Leben weitergeht, wie es mehrere Generationen später sein wird. Und wenn Rebecca gewartet hätte, hätte Gott wahrscheinlich da auch genauso eingegriffen und hätte dafür gesorgt, dass nicht der Esau gesegnet wird, sondern der Jakob. Weil er noch was interessant. Letzte Woche vor dem steht Jakob vor dem Pharao und sagt, dass sein Leben kurz und schwer war. Wie beschreibt er jetzt sein Leben?
Geblättert. Also, ja.
Ja, wie siehst du das? Wie beschreibt er jetzt sein Leben?
Jetzt fühlt er sich erlöst. Von allen Übeln, Qualen.
Ja, er ist erlöst von dem ganzen Kram.
Wie kommt er? Was hat sich geändert?
Josef war wieder da, wo er Jahre lang dachte,
okay.
Er stirbt und er sieht den Nachwuchs, alles. Alles eigentlich so sind, dass Gottes Offenbarung alle wahr werden, sieht, dass er alles, er sich braucht eigentlich auch keine Sorgen mehr zu machen.
Okay, also aus dem Sorgenprozess raus. Und der hat jetzt die Stufe erreicht, wo er sagt, rückblickend auf mein Leben kann ich sagen, Gott hat es immer so gelenkt. Das war aber letztes Mal schon bei Josef gelesen, hat zu seinen Brüdern sagte, zürnt nicht, Gott war das, der mich vor euch gesandt hat. Hier sagt jetzt Jakob, Gott hatte mein Leben in seiner Hand, war alles richtig. Und dadurch kann er ruhiger werden, ne? Weil dadurch ist er ruhiger. So ein Prozess, der für uns persönlich auch gut wäre, ne? Wenn wir an den Punkt kommen und sagen, Gott hat unser Leben in der Hand und egal was passiert, er hat damit irgendeinen Plan, auch wenn wir den momentan nicht verstehen würden. Wie nennt man denn heute das, die Situation, die hier passiert, dass der der Jakob, Manasse und Benjamin.
Er will eigentlich praktisch das Erbe weiterreichen, Gottes Erbe weiterreichen.
Okay, wie nennt man das heute, wenn man sein Erbe an jemand weiterreichen will, der eigentlich nicht das richtige Kind ist? Zum Notar?
Ach so, ein Testament.
Ja, ein Testament aufsetzen.
Ja.
Jetzt setzt er das alte Testament auf.
Aber er nimmt es ja als Kinder auf. Und sagt, ich streich Suisin Josef da raus und mach die zu meinen zwei Söhnen. Wie nennt man das, wenn man Leute als
adoptieren?
Er adoptiert die beiden.
Also hast du jetzt die erste
Adoption.
Erste.
Und im Grunde genommen sagt er, Manasse und Benjamin bilden jetzt den 12. und 13. Sohn. Warum kommt man nachher wieder auf 12 Stämme? Warum spricht man nie von 13 Stämme?
Weiß ich nicht.
weil Josef rausgenommen worden
ist. Naja, anstatt Josef kommen zwei Stämme dazu. Damit sind es 13.
Weil der Stamm Levi rausgenommen wird?
Weil in der Landaufteilung der Stamm Levi rausgenommen wird, genau. Frage wäre noch, warum hätten jetzt gelesen, dass der Jakob noch mehrere Jahre dort lebte, ne? Im letzten Kapitel. Da wurde gesagt, er lebte noch
100 und
47.
Also 17
Jahre. 17 Jahre lebte er dann.
17 Jahre. Aber die Hungersnot sollte doch nur 7 Jahre sein.
Ich muss jetzt was machen, Leute.
Und im zweiten Jahr der Hungersnot sind ja seine Brüder zweite Mal gekommen und dann sind die Familie dazu gekommen. Warum sind die in dem Land geblieben? Warum sind die nicht wieder zurück, nachdem die Hungersnot zu Ende war?
Ich habe dir jetzt gerade nicht zugehört.
Warum die geblieben sind?
Hier raus und stelle die Frage nochmal.
Und die
wir warten, bis du wieder da bist. Ja.
Nee,
ach.
Hier, warte. Diese Ich-Leute sind alle aus, also sowieso aus Dankbarkeit der Geschichte mit der Landabteilung und alles, dann noch alles hier geblieben.
Ja, die Ägypter.
Ja.
Aber Gott hat ihnen den Jakob verheißen, dass das verheißene Land ihr Land wäre. Und jetzt bleiben die einfach da in Ägypten, anstatt wieder zurückzuziehen. Abraham ist hingezogen nach Ägypten und ist dann wieder raus. Wieder ins verheißene Land zurück. Und die bleiben jetzt dort. Warum? Warum die dort bleiben?
Kannst du auch die haben ja auch Gottes Version.
Jemals
auch ganz ruhig weitermachen.
Halt mir zu, warum die da wären.
Weiß ich nicht.
Also ziemlich komisch, ne, dass sie einfach da bleiben, anstatt.
Ja.
Das ist so ganz einfach. Entschuldigung.
Okay.
Lies mal Kapitel 46, Vers 4, bitte.
Moment. Vers 4?
Ja, lies mal bitte.
Ich will mit dir nach Ägypten hinabziehen und ich will dich auch gewisslich heraufführen. Und Josef soll seine Hand auf deine Augen legen.
Was heißt das denn? Die Hand auf die Augen zu legen. Meint er damit?
Ja, dass er ruhig blind sein kann.
Mit dem Toten drückt man die Augen zu.
Ja.
Und Gott hat gesagt, geh nach Ägypten und Josef wird dir nachher die Augen zudrücken.
Also er soll da sterben.
Ja, würde ich das verstehen, oder? Wie würdest du das verstehen? Außerdem hatten wir ja noch gesehen beim letzten Mal, dass Gott ja zu Abraham gesagt hatte, dass die 400 Jahre in der Fremdlingschaft sein würden, bevor sie das verheißene Land selber bekommen als eigenes Land. Und eigentlich hatten wir irgendwann letztes Mal oder vorletztes Mal gesagt, dass die 400 Jahre angefangen sind, als Jakob nach Ägypten gezogen ist. Richtig? Also würde ich den Vers so verstehen, dass Gott gesagt hat, du gehst nach Ägypten und da sollst du auch sterben. Dann wäre es ja Schwachsinn, wieder zurückzugehen, um zum Sterben da hochzukommen. Weil dass Josef da nicht aus der Stellung rauskommt, ist ja eigentlich logisch, oder?
Du wolltest warten, bis Peter wiederkommt.
Dann kann er dann den Text nochmal lesen. Du bist ja nicht so gut. Er war nicht so schnell. Peter war schneller als er konnte. Letzte Woche in der Zusammenfassung, wo der Vers war.
Also das ergibt keinen Sinn, wenn man nicht verstanden hat, was Gott zu Abraham gesagt hatte, mit den 400 Jahren. Und wenn man nicht verstanden hat, dass er ein paar Verse vorher zu Jakob sagt, bleibt in Ägypten. Ja, dann ergibt das ja keinen Sinn. Dann sagt man, warum bleiben die da? Die müssen doch wieder zurück. Die bringen sich ja selber in die Situation, die wir im 2. Mose dann haben, dass sie Sklaven werden. Und
zwei Kapitel, dann sind wir durch, ne?
Ja, nächste Woche. Ja. Nächste Woche die letzten beiden und dann geht's mit Hiob weiter.
Ach so, ich denke, wir wollten die Bibel so durchmachen.
Ja.
Ja, so wie es chronologisch ist. Und
nach der ersten Mose wurde Hiob beschrieben.
Ah ja.
Weil die Israeliten sind rund 400 Jahre in Ägypten. Und irgendwo in der Zwischenzeit
1. Mose 15
muss Hiob gelebt haben. Weil Hiob fängt damit an, dass Satan zu Gott sagt, es gibt keinen, der dir treu ist, außer Hiob. Und nach, also das kann nicht gewesen sein zu Abrahams Zeit oder zu Noahs Zeit, nicht zu Isaaks. Selbst Josef muss tot gewesen sein. Und nachher gab es ja Mose, Jose und so weiter, gab es ja wieder die Treuen. Muss irgendwo dazwischen gewesen sein, wo es keinen gab, der ihm so angebetet hat, wie hier.
Ah.
Du verstehst?
Okay.
Muss also dazwischen sein. In der Bibel ist es weiter hinten, das Buch, aber vom Zeitlichen muss es dazwischen passiert sein. Deswegen lesen wir erst Hiob und dann 2. Mose. Ich glaube, Jörg will auch rausgehen.
Nee, ich mach nur Platz.
Platz machen für Peter Messer.
Muss nicht platzen.
Aber Jörg kann Ihnen das jetzt erklären. Richtig? Schaffst du?
Ja, so ein bisschen zumindest.
Das ist immer sinngemäß, der Rest macht Thomas.
Ich habe auch keine Ahnung.
Ja, dass er nach dem ersten Buch Mose erst Hiob macht.
Achso, nee, das, ja,
das weiß ich.
Die Frage, ich dachte, du kannst ihm die Frage erklären.
Ach so.
Warum sie da geblieben sind und nicht nach der Hungersnot wieder zurückgegangen sind.
Oh nee, da kann ich nicht, nee.
Okay. Dann liest Peter auch nochmal Kapitel 46, Vers 4. Haben wir schon wieder zu viel drumherum erzählt, ja?
Ja, genau.
46.
Vers 4.
Mose, ja.
Ja.
Ich will mit dir nach Ägypten hinabziehen und ich will dich auch gewisslich heraufführen und Josef soll seine Hand auf deine Augen legen.
Also Gott sagt zu ihm, lieber Jakob, du wirst in Ägypten sterben. Richtig? Und dann noch bitte 1. Mose 15.
16, warte, ich mach.
1. Mose 15, da sagt Gott zu Abraham.
13 bis 16.
Moment. Also die Verse, die Kapitel.
Ja, ist schon, das hat das schon verstanden, glaube ich.
1. Mose 13, 15.
Das sind Vers 13 bis 16.
Und er sprach zu Abraham, gewisslich, schon wieder das Wort gewisslich, sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird, in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen, und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, welche sie dienen werden. Und damit sind die der Pharao für Ägypter gemeint. Und danach werden sie aussehen mit großer Habe. Da war schon Mose unterwegs.
In Gottes Kopf schon, ja. Für Abraham noch nicht.
Ja. Und im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren, denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll.
Genau.
Das heißt, der Ober hat gesagt, ich schicke euch nach Ägypten und dann hole ich euch wieder raus, wenn es meine Zeit ist.
Und das war dann mit Mose der große Auszug.
Richtig.
Aber bevor wir zu Mose kommen, lesen wir noch hier dazwischen.
Das weiß ich doch.
Warum eigentlich? Dazwischen hier.
Das wollte ich auch erklären.
Ja, weil hier ob irgendwo dazwischen war.
Der du mal dazwischen gelebt, ja.
Genau.
Er hat in den 400 Jahren auch
ja.
Zwischen Jakob und Josef und nachher, wo Moses kommt.
Wir hatten eben gelesen, dass er, der Josef segnet wen zuerst? Oder hauptsächlich den Ephraim, ne? Heißt denn einer der Nachkommen von Ephraim, den wir nachher beim Auszug aus Ägypten mit bewundern werden?
Warte mal, das ist. Fängt auch, glaube ich, mit Gott an.
Jesaja?
Nee,
Jesaja ist viel später.
Joshua oder so.
Josua
oder so irgendwie. Wo ist er mit Gott fängt da an?
Erst. No. 2. Mose 13.
Jetzt habe ich auch die Bibel schon
mitgekriegt. 2. Mose 13, Vers 8. Und für den Stamm Ephraim. Für den Stamm Ephraim.
Gehen. 2. Weißt du, 2. Mose?
13, Vers 8. Und für den Stamm Ephraim. Das ist nämlich der, den der gesegnet hat, in besonderem Maße.
Ich bin
nicht so sicher. 2. Mose.
Exodus.
Numeri, Entschuldigung, so. Numeri.
Wollte schon sagen, da kann er nicht hinkommen. Numeri ist 5, ne?
Oder ja, 4. Mose 13.
Kennen wir es?
Numeri 13, Vers 8.
Ach, Numeri, sagen wir, das ist ja gleich.
Entschuldigung, war mein Fehler.
Wo haben wir hier Numeri?
4. Mose.
Vers 8. 13.
13, Vers 8.
Andersrum. Ich glaube, ja.
Numeri 13, Vers 8.
Für Stamm Ephraim, Hosea und der Sohn Nums.
Jetzt noch Vers 16.
Das sind die Namen der Männer, welche Mose aussandte, um das Land auszukundschaften. Und Mose nannte Hosea, der Sohn Nuns, Joshua.
Ja. Also der Segen, den jetzt hier der Jakob dem Ephraim im Besonderen gibt, zeigt sich das erste Mal als einer seiner Nachkommen. Das ist ja einer der wenigen Kundschafter, die richtige und die dann der Nachfolger von Mose werden. Noch Fragen? Noch Gedanken? Hast du noch irgendwas gelesen, was du sagst? Das muss unbedingt noch gesagt werden. Nebenschauplätze für die Zimmer. Okay. Zum Beispiel. Na, mit dem überkreuzten Segen. Da ist jetzt auch noch da einiges rausgesucht, aber das führt ja jetzt so weit. Warte, wo sind wir im Segenfahrzeug? Kurz gucken. Die beiden als seine Söhne annimmt?
Hatte ich vorhin gefragt.
Und das erklärt, ja.
Nee, hatte ich nur noch gefragt. Mhm. Warum hat er es aber nie genommen?
Dass Jesus dadurch eigentlich im Prinzip das Erzgeburtsrecht bekommen hat. Das
weißt du auch, was ich auch. Weißt du, was
sie
ich.
Sie wurden vor dem Gesetz die Söhne Jakobs, bla 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 bla. Und dann ging es um den Status von Jakob.
Ja.
Sind nun nach Recht und Gesetz die Söhne Jakobs und nur wenn Josef. Egal.
Ja,
ich
habe doch gesagt, das sind dadurch 13 Stämme sind eigentlich. Peter,
was ist. Weiß ich mal. Warum ist denn Josef damals, wo er dann verletzt war, wie sind die Söhne da angeblich, wo er tot ist, warum ist er da nicht von sich aus? Weil, gut, er war zwar erst ein bisschen gefangen gewesen drum und dran. Warum ist er von da aus nicht zurück zu seinem Vater hier?
Der war doch jetzt eingesetzt in die Stellung, er konnte doch jetzt nicht weg, der musste doch jetzt dafür sorgen, dass die Hungersnot das Vorkehrung war. Der ist ja nicht einfach so aus dem Gefängnis freigekommen, nein, sondern zu dem Zweck, um da dieser...
Ich glaube, die Frage hatten wir vor ein paar Wochen noch gestellt.
Ja, da war ich auch nicht da.
Und ich glaube, mich zu erinnern, dass wir zu dem Schluss gekommen waren, wann ist der Josef aus dem Gefängnis gekommen? Das war vorher immer Sklave, ne? Jetzt war er Sklave, dann war er Sklave, dann war er im Gefängnis. Warum ist er aus dem Gefängnis rausgekommen? Was war denn der Grund? Wegen guter Führung?
Nee, irgendwas hatte der ein Dings, was der Pharao gesehen hat.
Der Pharao hatte was gesehen? Er hatte zwei Träume. Sieben Ehren, sieben fette Ehren. Werden von sieben mageren Ehren aufgefressen, mhm, und trotzdem bleiben die anderen mager. Sieben schöne Kühe werden von sieben mageren Kühen gefressen und es bleiben die mageren Kühe genauso hässlich wie vorher. Und Josef deutet den Traum und wird dann von Pharao als der Herrscher über Ägypten eingesetzt, oder über den. Oder als der Verwalter über Ägypten eingesetzt. Warum ruft er nicht seine Brüder? Richtig. Er weiß, dass es bald 7 Jahre Hungersnot geben wird.
Und er weiß, dass seine Brüder dann zu ihm kommen werden. Und damit gibt er ihnen die Möglichkeit
zu kommen, sich zu umfüllen.
Und warum kommt er nicht beim ersten Mal schon und sagt, ich bin Josef? Warum macht er das Spielchen mit ihm?
Er hat sie erstmal geprüft, ob sie sich geändert haben.
Er wollte Veränderung sehen, richtig. Und der Trank konnte nur funktionieren, indem er sich erstmal verstellt. Wenn er sie gleich hätte kommen lassen, hätten sie keine Chance gehabt, sich zu verändern. Und in der Zeit, wo sie noch in dem Land waren, war die, unter anderem die Geschichte gewesen mit Judah und seinen beiden Söhnen, Onan und Er, die nacheinander von Gott getötet wurden. Und wenn die Geschichte nicht passiert wäre mit Judah, ich weiß nicht, ob Judah sich so verändert hätte, wie er nachher sich verändert hat. Weißt du, was ich meine? Weil nachher ist ja der Judah derjenige, der für Benjamin eintritt und sich anstelle sich aufopfern will. Also Gott hat die Zeit genutzt, um an den Brüdern zu arbeiten. Und wir hatten damals vor ein paar Wochen festgestellt, dass zwischen Vergebung und es ist so wie vorher Zeit vergeht. Dass Josef seinen Brüdern schon vergeben hatte, schon als er das erste Mal kam. Sonst hätte er sie ja eingesperrt oder gleich getötet. Er hat ihn vergeben, aber er wollte Veränderungen sehen, damit die Freundschaft wieder so sein kann wie vorher. Und das ist bei uns ja auch manchmal so ist. Wenn uns ein guter Freund auf den Fuß getreten hat, dann ist Vergebung das eine. Aber bis wir wieder ihn in unseren engsten Freundeskreis aufnehmen, kann dann das Zeit vergehen lassen.
Steht das auch unter PZ?
Nee, aber in der Bild. Jörg schreibt jetzt dahin und schickt es auch.
Spaß.
Ich habe auch gar keine PZ gelesen.
Doch kurz vorher. Ich
wollte, warum? Unter anderem er die adoptiert hat, und wird beim Fruchtenbaum gesagt, dass er deswegen den Tod von Rahel erwähnt, dass er eigentlich damit vier Söhne von Rahel hat.
So, wer spricht jetzt das Abschlussgebet? Du. Es sei denn, du hast noch nie Gedanken.
Der wichtige Punkt war, dass er bei der Adoption, bei diesem Vorgang, der Jakob genau das nochmal erlebt, was er mit seinem Vater falsch gemacht hat. Gott hätte auch damals irgendwie eingegriffen und dafür gesorgt, dass anstatt der Esau der Jakob gesegnet wird. Ohne das Eingreifen von Edelin verkleiden und jetzt ein Spielchen. Himmlischer Vater, wir bitten dich um deinen Segen, bitten dich darum, dass du uns hilfst, um auf dich zu vertrauen und diesen Blick von Jakob zu haben, den er am Ende seines Lebens hatte, nämlich, dass du derjenige bist, der uns rettest, derjenige, der all unsere Wege lenkt und der auch für unsere Schicke verantwortlich ist, und dass wir auf dich vertrauen und nicht selber versuchen, Dinge in unsere Hand zu nehmen. Wir bitten dich für den heutigen Tag um deinen Segen und für die folgende Woche. Und bitten dich, dass du uns geistig und körperlich ernährst und uns die Kraft schenkst, die wir benötigen. Wir bitten dich durch deinen Sohn um Lenkung und Leitung und dass du uns die Kraft schenkst und dein Segen. Amen.